Das ist so ein Montagmorgen, da zehrt man eigentlich noch vom Wochenende. Da sitzt man so ganz lässig im an einem Kölner Café und da sitzt einem der Geysir aus der Vulkaneifel gegenüber. Man denkt, es ist Xabi Alonso. Also du siehst so gut aus in letzter Zeit. Und wenn man dich dann noch live erleben darf, also ihr da draußen, fahrt mal, also hängt nicht immer nur bei Instagram rum. Also ihr könnt das gerne machen. Eier, wir brauchen Eier. Klickt euch ein, folgt uns. Das ist auf jeden Fall eine große Freude. Da könnt ihr ihn sehen. Aber wenn ihr ihn irgendwo mal in Sülz live seht, es ist wirklich, es ist, heißt der schöne Mike. Wir müssen es korrigieren. Aber, das ist der schöne Thomas.
Aber was man ja auch bei dir sagen muss, Samstagmorgen in Sülz, das ist ja in Köln so ein Stadtteil, ich würde jetzt mal sagen, viele Familien, die gut situierte Mama fährt mit dem SUV vor und sowas, ne? Also es ist nicht nobel, aber es ist nett und angenehm und familiär, sehr, sehr schön. Ja. Und wir sitzen am Auerbachplatz, im Balthasar kann man nur empfehlen, tolles Lokal. Und dann kommt der schöne Mike, der, das muss man ganz klar sagen, ja, auf seinen Körper achtet wie keiner, hat angeblich am Abend zuvor 3 Gläser Wein getrunken, kommt fast zerstört da an und was bestellt er? Das dickste Entrecote, was ich jemals gesehen habe. Da hat der reingehauen, lecko funny. Ich dachte eigentlich, dass du so vegan mit Sprudel ohne Wasser oder sowas dabei unterwegs bist.
Also Sprudel ohne Wasser.
Also wer sich so in Sülz mir gegenüber setzt, der braucht vor allen Dingen eins.
Eier. Wir brauchen Eier.
Der Podcast mit
Mike Kleiss
und Thomas Wagner.
Ach, schön war das. Und wir haben ja die Sendung heute richtig gut vorbereitet. Also es ist ja im Grunde genommen alles, wie kann man sagen, es ist alles angerichtet.
Lucien und, kommt.
Ach, was macht eigentlich Lucien? Das ist ja interessant. Guck mal her, Lucien, die nächste Tür links bitte. Da ist noch, da wird in Dortmund bald wieder was frei. Also so im Sommer, würde ich mal sagen. So. Wie schön.
Das Schlimme ist, ich habe dir ja eine Sprachnachricht geschickt, was wir thematisch heute alles behandeln. Und ich bin mittlerweile schon so durch den Wind, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich dir gesagt habe.
Naja, also ich denke, wir müssen auf jeden Fall heute über Leverkusen sprechen. Wir müssen natürlich auch über die Bayern sprechen. Wir müssen aber auch über Eintracht Frankfurt sprechen und wir müssen über Mainz sprechen. Also es gibt so ein
paar. Mainz haben wir ja jetzt zweimal schon gemacht.
Ja, wir müssen es streifen. Also es wird ja. Aber wir müssen auch vielleicht mal überlegen, wer hat da noch eine Chance auf? Das war schon ein Punkt in der Vorbereitung, den du gemacht hast, dass Dortmund einfach raus ist aus dem internationalen Geschäft. Das kann man vielleicht dann auch sagen. Oder aus der Champions League zumindest. Und aber du kannst den Ball gerne hintreten, wo du möchtest. Es sind mehrere Brennpunkte. Ich habe dir eigentlich den Ball auf den Elfmeterpunkt gelegt, weil Xabi Alonso heute Morgen siehst du, glaube ich, noch besser aus als er.
Nee, also fangen wir mit Leverkusen mal an. Hätte ich ihnen gestern nicht zugetraut nach einem 3-1, muss man ehrlich sagen, weil das hat schon gesessen, dieses Ausscheiden gegen die Bayern, vor allen Dingen die Art und Weise. Dann 3-1 zurückzuliegen, eigentlich vielleicht als letztes Ziel noch den Pokalsieg zu haben und dann nicht nur auszugleichen, sondern hinten raus das Ding sogar noch komplett zu drehen, zeigt, dass es in der Mannschaft noch stimmt, dass die Moral intakt ist. Sie spielen eine gute Bundesliga-Saison, nur 6 Punkte hinter sehr stabilen Bayern. Und ich glaube, das ist schon auch wichtig für die Ambitionen, die weitergehen. Es ist schon wichtig, wie sie sich jetzt zeigen, auch für Florian Wirtz, ob er in Leverkusen bleibt. Ich glaube, ein Titel wäre ein versöhnliches Ende und zumindest auch noch gefühlt ein bisschen im Meisterkampf drin zu bleiben. Eigentlich schade, dass sie gegen Werder verloren haben, dann wäre es nochmal richtig spannend. So werden sich die Bayern das nicht nehmen lassen. Aber das war gestern schon ein Charaktertest und der wurde bestanden. Alonso hat viel um die Ohren bekommen für die Woche. Er hat es versucht, gegen die Bayern im Rückspiel auf wild zu machen. Also das Spiel sollte wild sein. Hat da vielleicht auch so ein bisschen seine Prinzipien ein bisschen fallen lassen, aber wenn man ehrlich ist, gab es in den 95 Minuten gegen die Bayern im Rückspiel eigentlich zu keiner Zeit einen Moment, wo du dachtest, okay, die können dieses Wunder hier noch schaffen. Aber ich glaube, das nehmen sie als Antrieb für die nächsten Jahre.
Sieht so aus, aber würdest du sagen, dass es in irgendeiner Form noch eine Chance gibt auf die Meisterschaft oder ist es wirklich tatsächlich, was man eben in diesem Spiel auch gesehen hat, dann doch so eklatant der Unterschied, dass man sagen muss, nee, also selbst in noch etwas besserer Form oder Beständigkeit wäre es trotzdem nahezu unmöglich.
Naja, es gibt ja Leute, die behaupten, Bayer Leverkusen wäre keine europäische Spitzenmannschaft.
Gibt es viele inzwischen.
Ja, klar. Also ich spreche hier gerade mit einem. Die haben, glaube ich, jetzt in den letzten knapp ein, dreiviertel Jahren kein einziges Auswärtsspiel verloren. Sie haben in der Double-Saison die Liga dominiert, wie ich das selten gesehen habe. Sie haben letztes Jahr das europäische Finale gegen Atalanta Bergamo erreicht, davor gegen Rom. Sie sind jetzt souverän direkt qualifiziert ins Achtelfinale gegangen und sie haben sicherlich das Problem gehabt, dass sie zum wichtigsten Zeitpunkt der Saison die schlechteste Form haben und vor allen Dingen im Hinspiel und dass die Bayern im Gegensatz zu dem Spiel vor 4 Wochen, wo wir hier gesagt haben, das war ja absurd, wie sie dominiert wurden, dass die Bayern seitdem auf dem aufsteigenden Ast sind. Das ist halt auch eine Kunst, zwischen März und Mai die Form zu haben. Liverpool hat sie zum Beispiel im Moment auch nicht. Kommen wir später auch noch dazu. Ich weiß nicht, ob du jetzt dann als Trainer sagst, okay, ich muss die Form anders aufbauen. Das würde ich noch nicht mal sagen, aber was jetzt teilweise auch erzählt wird über Wirtz im Hinspiel seine Grenzen aufgezeigt. Ja, der war im Hinspiel nicht gut, definitiv. Aber das als grundsätzlich zu machen, wie stabil diese Mannschaft spielt, gegen welche europäischen Schwergewichte sie sich auch durchgesetzt hat, beziehungsweise da gut dagegen gehalten hat, da will ich wegen einer schwachen Halbzeit oder einem schwachen Spiel in München ihnen nicht die internationale Reife absprechen.
Ja, und liebe Hater da draußen, das ist mir tatsächlich jetzt mal ein bisschen übel aufgestoßen. Es gibt so ein paar Kommentare, die, finde ich, wirklich unnötig sind. Also wir können ja gerne über Fußball reden. Wir können gerne auch über Bayern München reden und über Geschmack und über Einschätzungen. Ich finde aber, was nicht geht, und das sollten wir vielleicht einfach auch bei Eier, wir brauchen Eier hier an dieser Stelle mal sagen, ist, dass wir in Kommentaren auf eine Art und Weise dann auch angegangen werden, wo ich finde, es ist am Ende nur Fußball, Leute. Und ihr könnt gerne anderer Meinung sein und dann schreibt doch einfach gerne auch bei YouTube und bei Insta und wo auch immer ihr die Möglichkeit dazu habt und die hatte ja, dann einfach eure Meinung auch mit rein und dann können wir darüber diskutieren und wir können es auch vielleicht sogar hier in der nächsten Episode mal besprechen. Was ich wirklich schwach finde, ist, da gibt es wieder mal so den einen oder anderen, der dann aus der Deckung oder mit Deckung und anonymisierten Namen dann irgendwie absondert. Und was bringt uns das? Bringt uns das wirklich weiter? Ich glaube, das bringt auch so ein bisschen, weiß ich nicht, allen auch, die es lesen, das sind ja nicht nur wir, sondern das sind auch Leute, die den Podcast gerne hören, am Montagmorgen auch schlechte Laune. Das ist, brauchen wir, glaube ich, irgendwie nicht so richtig. Lass uns weitermachen mit guter Laune. Was hat dir gute Laune gemacht an diesem wundervollen
Spiel? Ich würde eher das Ding noch rund machen mit Leverkusen. Ich würde gerne noch kurz auf die Bayern gucken, die ja im Moment, ja, wie soll man sagen, vielleicht die Bundesliga so ein bisschen schleifen lassen. Also ein Punkt aus den Spielen gegen Bochum und Union. Das ist natürlich nicht Bayern-like. Also erstmal am vergangenen Dienstag, das war ein Statement. Ich habe hier schon zu Beginn der Saison gesagt, gerade auch mit dem Antrieb des Finales zu Hause, können die Bayern sehr weit kommen. Ich sehe keine Mannschaft, die über den Bayern ist. Ich habe es Liverpool zugetraut eigentlich, aber sie ziehen es nicht durch. Sie haben, obwohl Slot eine tolle erste Premier League-Saison spielt, haben sie im Moment, glaube ich, echt ein bisschen auch Kraftprobleme. Die Bayern gegen Inter und Barcelona, da ist ganz klar machbar, dass sie ins Finale kommen, auch wenn Inter wahrscheinlich besser ist, als viele denken und Barcelona auch eine große Spielfreude an den Tag legt. Aber so dieses, ja, wie soll man sagen, das gesamte Auftreten, und das ist ja dann schon auch eine Qualität, im wahrscheinlich wichtigsten Spiel seit 2, 3 Jahren für die Bayern, weil wäre Leverkusen weitergekommen, dann hätte sich dieser Trend, wo viele gesagt haben, die spielen einfach den besseren Fußball, fortgesetzt. Das war schon stark. Vor allen Dingen habt auch im Rückspiel die Abwehr ohne Probleme da gestanden. Was ich vielmehr einen kompletten Irrsinn finde, weil du das auch eben angesprochen hast, ist, finde ich, diese Aufgeregtheit, gerade so symbolisch zu sehen an Jonas Obig. Also, wir haben immer gesagt, das ist ein Riesentalent und haben dann auch die Frage gestellt, wie ist das, wenn zum Beispiel im Rückspiel ein frühes 1-0 fällt, was macht das mit einem jungen Kerl? Nervlich. Der wurde überhaupt nicht kritisiert von irgendwie was. Und da gibt's ja dann auch viele, die nach 2 Paraden beim Stand von 1-0 für die Bayern schon den zum neuen Nationaltorhüter ausrufen und dann macht er einen Fehler bei Union. Und dann ist es, du bist keiner für Bayern. Also das ist ja krank, wirklich krank, weil man einfach festhalten kann, das ist ein junger, sehr talentierter Torwart, den die Bayern sich geholt haben. Natürlich ist der noch nicht auf dem Niveau von Neuer und der ist auch keine Weltklasse, weil er 2 gute Paraden in Leverkusen macht und der ist jetzt auch kein Depp, weil er in Union das Ding reinlässt. Das ist wirklich krass.
Ich habe aber auch mit jemandem gesprochen, der mit Jonas Obig zusammengearbeitet hat über einen längeren Zeitraum Und er sagt, der Fehler beginnt nicht bei Jonas Urbich, sondern der beginnt woanders. Und es ist egal, wie er es gemacht hätte, er hätte nicht gut ausgesehen in der Situation. Punkt eins, Punkt zwei. Was ihm nicht gefällt, ist, und das gibt, diese Meinung gibt es ja auch vorsichtig auch da draußen, ist, dass du, wenn du mal einen Patzer gemacht hast, sofort wird alles, das schließt sich ja da an, wo du gerade eben aufgehört hast, dass du sofort in Frage gestellt wirst. Und die, und das muss man halt einfach mal so sehen, die mit diesem Kerl zusammengearbeitet haben, sagen alle unisono, das ist eines der größten Talente, das ist ein mega geiler Torwart. Und da draußen gibt es dann wieder 80 Millionen, die das Gegenteil behaupten, die den noch nie wirklich erlebt haben im Training, die das überhaupt nicht einschätzen können, die einfach nur ein Fernsehbild nehmen und dann tatsächlich sehr, sehr viel Meinung und wenig Ahnung. Das ist, finde ich, Wahnsinn. Das ist auch so ein Stück weit Fußball-Deutschland, wo ich auch sage, Leute, schließt sich auch eigentlich an meinem Appell von Freiheit eben an, können wir vielleicht einfach mal ein bisschen wieder runterkommen und es vielleicht einfach auch mal, also vielleicht wird es ja auch der nächste deutsche Nationalkeeper, kann ja sein in ein paar Jahren. Da feiern sie ihn dann wieder ohne Ende. Aber es ist wirklich Wahnsinn. Also da fasse ich mir immer wieder an den Kopf.
Naja, aber es ist interessant, wie du ja selber, wenn du über diese Personalien sprichst, wie wir das machen, es wird ja mittlerweile schon genommen, du sagst, jetzt kommt der Unverhoffte rein und die Frage ist, wie schlägt er sich in einem wilden Spiel vielleicht, weil das hat er ja auf dem Niveau noch nie erlebt, dann heißt es direkt, du hast an jemandem gezweifelt, dann denke ich, dieses, nehmt das, ihr Hater, wie überragend ist der, weil er beim Stande, wie gesagt, von 1-0 über das Spiel gelaufen ist, zwei gute Paraden in Leverkusen macht und jetzt ist drei Tage später Weltuntergang, weil er, also ich finde, das ist ein klarer Torwartfehler bei Union, da habe ich auch noch niemanden getroffen, der sagt, er hätte das gar nicht anders machen können, das ist ein Torwartfehler und ich finde, er muss natürlich auch an diesen Dingen wachsen, dass er, also Manuel Neuer hat als junger Torwart auch Fehler gemacht, das haben viele große Torhüter gemacht, ja. Und da die richtigen Schlüsse draus zu ziehen, das ist das Wichtigste, aber einerseits den Kritikern oder die einfach realistisch auf sowas drauf gucken, bei jeder guten Leistung zu unterstellen, sie hätten keine Ahnung, um dann auf der anderen Seite auch wieder direkt durchzudrehen, wenn mal ein Torwartfehler passiert, das finde ich schon krass.
Es ist auch krass. Du hast aber gerade eben gesagt, wir sind ja noch ein bisschen bei den Bayern im internationalen Vergleich. Also du hast jetzt das Viertelfinale vor dir. Du hast Inter, du hast Arsenal, du hast Real Madrid, du hast PSG, du hast Aston Villa, Barcelona, Dortmund. Was sind denn die Mannschaften? Also gibt es nicht nur eine Mannschaft, die den Bayern in irgendeiner Form gefährlich werden kann? Stichwort die Königlichen. Da wird wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob du heute wieder zu Fuß fährst, aber spätestens der wird das sagen. Ja, also Bayern-Verständnis, aber gegen Real Madrid, da finden sie vielleicht dann doch ihren Meister.
Also sie sind ja erstmal in dem unteren Baum, die wir genannt haben. Das ist eine gute Frage von dir. Vielen Dank dafür. Also Inter Mailand ist, finde ich, sehr stabil. Ich glaube, die haben in allen Champions-League-Spielen zusammen, lass mich nochmal drauf gucken, ein oder zwei Gegentore nur bekommen. Die Serie A war ein bisschen so auf dem Vormarsch vor 2-3 Jahren. Jetzt haben sie sehr viele Mannschaften verloren. Aber Inter ist schon clever. Das wird, also würde ich sagen, das ist so 65-35 für die Bayern. In einem Viertel, in einem Halbfinale rechne ich dann mit Barcelona, weil ich glaube, die werden sich gegen Dortmund durchsetzen. Barcelona nach vorne Wahnsinn, wie die gestern das Spiel bei Atletico Madrid gedreht haben. Mhm. Also aller Ehren wert. Aber hinten anfällig, das hat man auch schon bei dem 4-1, bei der Niederlage der Bayern in Barcelona gesehen. Mhm. Ja, und aus dem oberen Topf ist Liverpool schon weg. Ich finde, dass PSG es in diesem Jahr ohne die Superstars richtig gut macht. Du siehst so Luis Enrique Stil, ne? Keiner ist absolut größer als das Team. Ja. Also die waren zweimal die klar bessere, also beim ersten Mal die klar bessere Mannschaft und beim zweiten Mal, klar, mussten sie den Ansturm erwehren, aber sie haben das gut gemacht. Donnarumma ist ein Elfmetertöter, obwohl er ansonsten Alisson im Hinspiel Wahnsinn Liverpool überhaupt im Spiel gehalten hat. Ja, und zu Real Madrid gegen Atletico, da bleibt eigentlich nur festzuhalten, also diese Woche von Atletico wieder, da bist du ja, wenn du morgens wach wirst als Atletico-Fan, ich weiß gar nicht, wie kann man das eigentlich durchhalten? Über die all die Tragödien von Atletico in der Champions League hatten wir schon gesprochen. Dann dieses Elfmeterschießen, diese angebliche Doppelberührung von Alvarez, die ich bis heute noch in keinem Video zweifelsfrei gesehen habe. Also der Ball berührt sich, rollt ein bisschen, das stimmt, aber das kann auch durch die Erschütterung des Fußes auf dem Rasen gewesen sein. Mhm. Dass da der VAR eingreift, weil angeblich eine KI über Kameras das gesehen hat, ein Chips im Ball gibt's ja nicht. Also da bin ich bei Simeone. Wer hat's gesehen? Keiner hat's gesehen. Das ist ja nur zum Heulen. Und gestern führst du bis, ich glaube, 18 Minuten vor Schluss führst du 2-0 gegen Barcelona. Dann kannst du wenigstens Meister werden. Dann drehen die das auch. Das ist hart. Bei Real ist es so, ich sag ja jedes Jahr, ich glaube, die sind über den Zenit, die sind auch nicht so gut. Ich fand sie auch nicht so stark bei Atletico. Aber am Ende machen sie es dann doch immer. Und wahrscheinlich ist sinnbildlich dieser schlechte Elfmeter von Antonio Rüdiger, der ist einfach echt schlecht geschossen. Und trotzdem ist der drin und er hat dann auch die Eier, als Fünfter anzutreten. Ja, ich glaube, oben ist noch Arsenal zu beachten in der oberen Hälfte.
Ja,
ja, und dann gäbe es vielleicht ein Finale Bayern gegen Real. Und da muss man wahrscheinlich sagen, vom Mindset ist Real dann wahrscheinlich die Mannschaft, für die es gegen die Bayern am schwersten wäre. Aber das sind ja noch 3 Runden zu gehen. Aber so sehe ich das ein bisschen so im internationalen Vergleich. Ich finde, ich weiß nicht, wie du das siehst, letzter Satz dazu, es fehlt so ein bisschen die Ausnahmemannschaft, wie es gefühlt Manchester City die letzten Jahre war. Und trotzdem haben sie nur einmal die Champions League gewonnen. Ich finde, Barcelona ist wieder interessant im Kommen und Real ist noch da. Atletico arbeitet sich ab. Inter habe ich gerade besprochen. Und Liverpool wird souverän Meister. Hat aber eine Formkurve im Sinkflug.
Boah. Okay, das waren jetzt 13 Minuten 23, wirklich irgendwie alles abgeräumt in der Champions League. Ich setze so ein bisschen, also das, was du meinst, ich verstehe das. Und wir haben ja eine Mannschaft mit Aston Villa, wo wir zumindest mal die Sehnsucht haben können, dass es vielleicht zumindest gegen Barcelona ins Halbfinale geht. Wer weiß. Also, da ist ja noch relativ viel drin. Also ich finde, für mich ist das eine Überraschungsmannschaft, zumindest jetzt tatsächlich im Viertelfinale der Champions League. Und wir haben, glaube ich, beide so ein bisschen die Sehnsucht. Wir hatten das ja auch mit Atletico und ich bin komplett auch bei dir. Das, was da dramamäßig passiert seit vielen, vielen Jahren, das Drama hat einen Namen. Das ist eigentlich Simeone. Das ist ja eigentlich das Drama per se. Warum sollte sich das nicht auf die Mannschaft übertragen?
Naja, aber da nur eins. Sie sind ja schon seit 1974 praktisch verflucht, als sie im Finale in der Verlängerung in die Bayern im Landesmeistercup, also dem Vorläufer der Champions League, 1-0 führen. Luis Aragonés, der spätere Nationaltrainer, hat das Tor gemacht. Und dann hat Katsche Schwarzenbeck, der jetzt wirklich nicht als Torjäger bekannt war, obwohl er auch ein paar Mal getroffen hat, in der 121. aus 30 Meter das Wiederholungsspiel für die Bayern erzwungen. Und da waren sie auch klar überlegen, haben 4-0 gewonnen. Da begann ja praktisch schon diese Misere. Und bei Simeone muss ich eher sagen, sehe ich es umgekehrt. Also wie der im 13. Jahr immer noch die Kraft findet, immer wieder eine wettbewerbsfähige Mannschaft aufzustellen, die ja durch das spanische TV-Recht viel weniger Geld als Real und Barcelona hat. Hast du gesehen, wie der nach dem Elfmeterschießen die Fans animiert, die Mannschaft zu feiern? Also ich weiß gar nicht, der kommt mir wirklich vor wie der moderne Sisyphus, der immer wieder den Stein hochrollt und aus jedem Runterrollen holt er noch mehr Kraft raus. Ich finde das schon imponierend, muss ich sagen.
Ja, ich mich das klar voll, aber ich sage ja nur, also Drama kann er auf jeden Fall, ja, und auch Emotionen kann er. Und bei Emotionen ist es so, das kann in die eine und in die andere Richtung gehen. Das wissen wir doch beide. Also das ist doch bei der Liebe ganz genauso. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall. Ich bin auch gespannt.
Bei der Liebe auch.
Ja, das kann in die eine oder in die andere Richtung gehen, das Drama. Also es kann sehr toll sein.
Man sagt ja, Liebe kann auch ganz schnell den Hass umschlagen, ne?
Oh. Boah, Dr. Psych, Thomas.
Sagt man, also, ich weiß es nicht.
Man sagt es. Wir beide kennen uns damit nicht so wirklich aus.
Nein, aber ich liebe hier alle, die im Podcast dabei sind. So, aber wir müssen natürlich tatsächlich, ist auch eine Never-Ending-Story, wir müssen über den BVB sprechen. einerseits eine echt starke Leistung in Lille und der erneute Einzug ins Viertelfinale, das ist aller Ehren wert. Und Leipzig, das Spiel, muss ich sagen, war in der ersten Hälfte nicht gut, aber auch nicht katastrophal gegen RB, das sehr, sehr bissig eingestellt war. Aber die zweite Hälfte war ja ein Spielfilm aus Absurdistan. Also was der BVB da Chancen rausgespielt hat gegen Leipzig, das war klasse. Keine zu machen, hatte schon irgendwie fast tragisch-komische Züge. Und mit diesem Spieltag ist die Champions League weg, definitiv.
Aber sag mal, ist es vielleicht so? Einfach nochmal eine Frage. Alle reden ja so Wahnsinnsspiel gegen Lille und da reißen sie dann alles raus. Aber ist Lille nicht eigentlich Augsburg oder Dortmund oder Bochum? Und ist es so, dass man gegen Lille vielleicht einfach deutlich einfacher auch gewinnen kann? Und dann hast du halt Leipzig vor dir und da sieht es dann eben auch ganz anders aus. Also einfach nur mal, um die Verhältnismäßigkeit herzustellen. Also es wird immer so gefeiert und ist so eine Mannschaft wie die Lille-Mannschaft, ist das jetzt wirklich eine Top-Mannschaft, wo man sich dann reiben kann und wo man sagen kann, so, da packen sie aber dann die Extrameilen obendrauf, aber gegen Leipzig sieht es halt irgendwie anders aus.
Geil, die Lilla-Mannschaft. Wie heißt das eigentlich? Sind das die Lilla oder sind das die Lilloyes oder wie die Lyonnais? Ich weiß es gar nicht. Ich bin kein.
Gibt es nicht, es gibt auch so einen super Dip, das kannst du auf Pommes schmieren, das hatte ich dann, weil Sülz drauf, Lilloyese.
Ja, genau. Hat dir aber gut getan, dieses 800 Gramm Steak, ne, was du da reingehauen hast.
Das waren 385, das ist so das, was ich immer nehme.
Okay, okay. Also, die Lilla, wie du sagen würdest, waren vor diesem Duell gegen Borussia Dortmund Vierter, in der für mich schon, die Ligue 1 ist immer so ein bisschen unterschätzt von den europäischen fünf Top-Ligen. Ich finde, das ist eine gute Liga mit gut ausgebildeten Spielern. Du musst den Vierten, jetzt sind sie Sechster in Frankreich, erstmal ausschalten nach einem 1-1 im Hinspiel. Sie hatten noch ein bisschen Glück für mich. Es ist kein Elfmeter für Dortmund. Aber es hat ja das gezeigt, wozu diese Mannschaft in der Lage ist, wenn sie sich auch in ein Spiel reinarbeitet. Und das ist ja, glaube ich, auch der Hauptvorwurf, den viele Fans den Dortmundern machen, dass sie bei allem, man kann jetzt nicht sagen, dass sie letzte Woche in Augsburg sich nicht bewegt haben, aber dieses unbedingte, ich gehe dann auch mal über was drüber, das haben sie nicht gesehen, das haben sie in Lille gezeigt. Und das habe ich auch in der zweiten Hälfte gegen Leipzig ganz deutlich gesehen. Mhm. Deshalb würde ich diesen Vergleich gar nicht, ich glaube nicht, dass Leipzig im Moment formstärker als Lille ist unbedingt. Leipzig hat ja auch enorme Probleme, hat auch eine schlechte Champions-League-Saison gespielt. Aber Kovacs Bilanz ist international gut, 2 K.O.-Runden überstanden. National hat er in 6 Bundesligaspielen 4 verloren. Das ist natürlich eine Bilanz des Grauens und es wird ja auch schon ganz unverhohlen darüber spekuliert, ob er überhaupt bleibt, wenn er sich nicht für Europa qualifiziert. Und das zeigt dann am Ende auch, dass er eher schon als Nothelfer eingekauft wurde und jetzt nicht als langfristige Überzeugung.
Ja, und da hast du einen Punkt, den sehe ich tatsächlich kritisch. Was ist das für ein Zeichen in der Kabine für diesen, in Anführungsstrichen, ich zitiere, Sauhaufen, der dann immer wieder mal gezogen wird? Also ich finde, erstmal hat der BVB jetzt erstmal akut überhaupt gar kein Trainerproblem. Das wird jetzt wieder tatsächlich auch diskutiert. Und was ist das? Was macht das mit den Kritikern in der Kabine? Ich glaube, es wäre vielleicht an der Zeit, einfach auch mal, und das ist eben eigentlich die ganze Zeit das Problem des BVB, da mal Farbe zu bekennen und zu sagen, liebe Leute, es ist Sommer 26, da ist eigentlich Ende des Vertrages, aber dennoch ist es so, dass der jetzt gesetzt ist. Und das ist unser Trainer. Und all die Diskussionen, bleibt er nicht, ist er nach dem Sommer weg, solange es nach dem BVB geht, ist es unser Trainer. Wir haben uns für den entschieden, Vertrag ist 26, aus dem Haus. Ich glaube, dieses Statement, ich verstehe Lars Ricken nicht, ich verstehe auch Kehl nicht. Von mir
aber nee, Mike, das sehe ich, Entschuldigung, wenn ich da reinkrätsche, das sehe ich ein bisschen anders.
Ich bin gespannt.
Ja, weil du kannst ja verbalen Trainer so stark reden, wie du möchtest. Aber wenn der BVB am Ende der Saison nicht unter den ersten 7 Mannschaften ist und damit nicht nach Europa zieht, dann ist es zwangsläufig, dass alles auf den Prüfstand kommt. Das ist ja auch liegen unabhängig. Also wir kritisieren ja oft, nur mal als kleinen Ausflug hier in Köln, wie bedingungslos Keller an Struber festhält, obwohl der Fußball so schlecht ist. Aber da macht das ja. Er sagt ja, der Trainer steht nie zur Diskussion. Und trotzdem kritisieren wir dann, wie die Art des Spielens ist. Also ich finde, das ist die Realität im Profifußball. Du kannst so lange sagen, das ist unser Trainer, wenn die Ergebnisse überhaupt nicht da sind oder so diametral auseinanderlaufen von Anspruch und Realität, dann ist es doch klar, dass der Trainer auch in Frage steht. Das hat nichts damit zu tun. Also ich glaube nicht, dass die Dortmunder Mannschaft so eine Leistung in Leipzig zeigen würde, wenn sie den Trainer schon abgeschrieben hätten. Das ist nicht das Problem. Dortmund hat so viele Probleme. Aber dass sich Ricken und Kehl nicht hinstellen und sagen, Kovac ist es auf jeden Fall bis 26, das ist für mich kein Problem.
Okay, aber dann erklär mir, warum überall geschrieben wird, dass es oder spekuliert wird, dass er im Sommer weg ist. Wenn das so ist, was du sagst.
Ja, weil es angeblich, ich weiß es nicht, war ja bei den Vertragsunterzeichnungen nicht dabei.
Eine Feuerklausel gibt.
Ja, es gibt diese Klausel, wenn er in Europa ist oder nicht.
Und er sagt nein. Ja. Er sagt, es gibt diese Feuerklausel nicht.
Er sagt nein, aber er kam und er war in Schlagdistanz zu Europa und würde den europäischen Wettbewerb verpassen. Dazu müsste er die Champions League gewinnen, was ich bei allem Respekt vom BVB nicht glaube. Und dann glaube ich, wenn du als Nothelfer oder als Feuerwehrmann verpflichtet wurdest und selbst das in Anführungszeichen nicht geschafft hast, dann glaube ich, ist es auch ganz normal, dass Borussia Dortmund über eine Neuausrichtung nachdenkt. Ich glaube aber, wenn du so krachend scheiterst, falls das so sein sollte, es sind 5 Punkte bis zur Conference League, aber die Conference League ist natürlich nicht der Anspruch von Borussia Dortmund, also die Europa League muss es dann schon eigentlich mindestens sein, dann ist auch die Frage, wie geht's weiter mit Sebastian Kehl? Wie geht's weiter mit Lars Ricken? Wenn ich jetzt überall lese, dass Aki Watzke unbedingt bleiben soll, also es gibt ja ganz viele Kommentare, die sagen, Aki, so kannst du nicht gehen, deinen Verein hinterlassen, du musst jetzt bleiben. Dann sage ich, ja, okay, so kann man appellieren, aber Aki Watzke ist doch selber mit dafür verantwortlich, wie es in den letzten Jahren in Dortmund gelaufen ist, weil er teilweise in Nibelungentreue an einen Terzic festhalten wollte, der übrigens viel rausgeholt hat aus dem Kader, nicht falsch verstehen, weil er aber auch in Transferfragen dann für Terzic vielleicht und gegen Kehl entschieden hat, weil er einen Schein mit durchgesetzt hat mit dieser Romantik-Stallgeruch-Nummer und sowas, weil er viel zu lange was von einem zweiten Leuchtturm geredet hat, ohne was zu gewinnen. Also da, das finde ich jetzt auch schwierig, wenn man jetzt sagt, okay, jetzt soll Aki Watzke sein, der den Neuanfang organisiert.
Ja gut, aber die Realität ist auch, das muss man einfach auch so sehen und deshalb auch mein Gedanke, seit Jürgen Klopp 8 verschiedene Übungsleiter. Da ist Mike Thulberg noch gar nicht mitgerechnet. Und länger als ein Jahr im Amt sind die wenigsten geblieben. Also wirklich Gelegenheit, was Nachhaltiges aufzubauen, hatte bisher wirklich echt mal überhaupt gar keiner. Und deshalb auch meine These, es wäre vielleicht ganz gut, mal einfach auch ein Zeichen zu setzen und zu sagen, so liebe Leute, gerade vor dem Hintergrund, dass Watzke weg ist. Dass man, du brauchst ja in irgendeiner Form eine neue Sprechform. Du brauchst ja vielleicht einfach auch einen neuen BVB in Sachen Nachhaltigkeit. Aber das finde ich schon, das ist eine Statistik, die ja schon brutal ist. Aber gut, da kommen wir an diesem Punkt heute nicht zusammen. Das macht doch gar nichts, weil der Ball rollt weiter. Wohin rollt er denn?
Ich würde heute mal, weil wir die Mannschaften oben, wie die Eintracht, die wieder eine gute Woche hat. Muss sagen, es ist wirklich unter der Woche, ich war gegen Ajax da, Ajax hat ja 10-mal gewechselt. Fand ich irgendwie kurios, sind in der holländischen Liga so weit vorne, dass er da so viele schont. Es ist echt immer noch ein Vergnügen, Mario Götze Fußball spielen zu sehen. Also die beiden Tore waren natürlich Wahnsinn. Und ich befürchte, weil ich ihn ja total gern mag, dass in Frankfurt langsam so ein bisschen die Götterdämmerung um Kevin Trapp ansetzt, weil jetzt war er verletzt, der ist nicht mehr in der Form, die er bis vor einem Jahr hatte und sein Vertreter Kauer Sanch ist ein sehr spektakulärer Torwart, hat gestern das Ding in Bochum festgehalten. Also ich glaube, Trapo muss schnellstmöglich wieder in seine Bestform kommen, sonst wird es dazu Diskussionen geben. Ansonsten ist es ja vorne total eng. Eigentlich, ja, ich weiß nicht, wenn wir mit dem BVB haben wir drüber gesprochen, aber Stuttgart hat 3 Punkte Rückstand auf Platz 7 auf der 10. Aber wir müssen mal eine Mannschaft loben, die bei uns eigentlich nie vorkommt und wo ich eigentlich immer sage, das ist für mich wie ein Zahnarztbesuch. Ich finde das enorm, was der FC Augsburg dieses Jahr spielt. Haben die beste Abwehr Europas mit 3 Gegentreffern in diesem Jahr, auch wenn du jetzt stöhnst, als wenn du gerade die Spritze bekommen hast. Mit 29 Treffern, 10 Siege, nur 8 Niederlagen. Also da sage ich jetzt einfach mal Chapeau.
Boah, dass Veggie in diesem Leben nochmal Augsburg feiert, davor hatte ich immer hart Angst und jetzt ist der Moment gekommen. Es ist der 17. März, liebe Leute. Und ja, gut, okay, fair. Also man muss es sehen. Also ich meine, die Augsburger sind halt einfach auch schon gefühlt 370 Jahre in der Bundesliga.
Ich glaube, das 13. Jahr jetzt, glaube ich. Ne?
Ja, es ist ja wahr, es ist verrückt.
Haben sich mal für Europa qualifiziert, sind damals in der K.O.-Runde in Liverpool ausgeschieden, mit Markus Weinzierl noch als Trainer, aber haben nie irgendwas von den Sternen gespielt. Also das war jetzt nie, dass du sagst, boah, was ist das ein schöner Fußball irgendwie, ne? Aber unfassbar stabil, muss man einfach so sagen.
Ja, das ist genau so. Aber es ist auch so, hat jemand, also schreibt uns gerne bei Eier, wir brauchen Eier bei Insta, und folgt uns da auch gerne. Also hat jemand sich öffentlich zu Augsburg bekannt, so nach dem Motto, ich bin ein Superfan. Kennst du einen? Also kennst du einen Augsburg-Fan?
Ja, ich kenne ja? Tatsächlich Menschen aus Augsburg, die auch FCA-Fan sind, was ja echt auch mit Helmut Hallers Zeiten auch ein großer Traditionsclub ist. Das darf man ja nicht vergessen. Ne?
Vergessen.
Ja, genau. Ich finde halt, ich bin ganz ehrlich, wenn du zu diesem Stadion fährst, das ist der schlechteste Baumarkt, der auf einem Parkplatz steht, das ist das Stadion. Drinnen geht sogar einigermaßen. Aber ich hatte immer so ein bisschen ein Problem damit, dass Augsburg eigentlich eher so ein Durchlauferhitzer war. Da kamen Spieler hin, die waren ganz okay und da waren sie direkt wieder weg. Aber zum Beispiel das Mitglied der Dreierkette Cesiga hat einen neuen Rekord aufgestellt. Der hat 8 Spiele jetzt für Augsburg gemacht und hat noch kein Gegentor. Das gab es noch nie in der Bundesliga. Finn Dahmen spielt, nachdem man so ihn so Zappel-Philipp genannt hat, der hat ja damals mit Mainz Dortmund die Meisterschaft versaut, spielt eine super Saison. Jauveleo, das ist ja immer für jeden Kommentator eine Katastrophe, das ist ein Bombenabwehrchef. Dann haben sie in der Mitte Spieler wie Onyeka, Retschbetschei, der war eigentlich fast schon ausgemustert, Giannullis spielt überragend, dann haben sie Claude Maurice, vorne trifft Tietz. Also, das ist so eine Mannschaft irgendwie so aus ganz wilden Desperados. Und Jestrop macht das sehr unaufgeregt. Der war ja zur Winterpause eigentlich schon weg. Also, ich finde, das ist schon imponierend. 3 Gegentreffer. Keine Mannschaft in Europa hat weniger. Das nötigt mir ein Chapeau ab.
Also, das Einzige, wo ich sage Chapeau, und das ist wirklich, wirklich, wirklich aus tiefstem Herzen, das ist das schönste Trikot in der Bundesliga, hat Augsburg.
Echt jetzt?
Ja, also ich finde es als Lifestyler der Bundesliga müssen eigentlich wirklich zugeben, es gibt nichts Schöneres. Es ist wirklich fantastisch. Also ich finde schon, es hat alles, was es braucht. Es gibt jetzt dieses neue Bayern-Trikot, das fand ich auch ganz schön. Aber das ist wirklich
Wahnsinn. Wir könnten mal die 18 Trikots der Bundesligisten bewerten und du machst das dann so irgendwie so wie Harald Klöckler oder sowas und bewertest das Ganze dann.
Bundesliga's Next Topmodel. Das ist auf jeden Fall das nächste Format, das wir hier einführen müssen.
Ganz genau. Ganz genau.
Weißt du, was ich auch ganz interessant finde? Ich finde interessant, dass St. Pauli so klammheimlich Punkte sammelt und Punkte sammelt und Punkte sammelt. Letztens 5 Punkte Abstand. Und man könnte sagen, das ist jetzt, da würde ich jetzt Geld wetten, die bleiben drin.
Du hättest normal doch gesagt, die sind durch.
Das wollte ich nicht sagen, weil das hebe ich mir immer für die zweite Liga auf. Also das kommt ja später noch.
Okay.
Aber
aber die Entwicklung ist ja eigentlich eher ein bisschen anders gewesen. Sie waren ja die ganze Zeit relativ weit weg und vor allen Dingen durch die Aufholjagd von Bochum ist es ja immer knapper geworden in den letzten Wochen. Jetzt waren es nur noch 2 Punkte vor dem Relegationsplatz, auch durch das Sportgerichtsurteil. Und ich hatte letzten Montag, glaube ich, hier gesagt, ein Sieg gegen Hoffenheim wäre ein Meilenstein für den FC St. Pauli. Hoffenheim hat wieder mal enttäuscht. Also die spielen eine Saison, das ist auch bodenlos, wirklich. Und St. Pauli spielt nicht attraktiv, aber spielt erfolgsorientiert. Plessin macht das gut und da bin ich bei dir. Ich glaube, dass St. Pauli im nächsten Jahr weiter in der Fußball-Bundesliga spielt.
Boah. Wollen wir noch erste Liga über das Produkt sprechen? Wollen wir über Bremen sprechen oder wollen wir in die zweite Bundesliga?
Bremen haben wir drüber gesprochen, Produkt mit einer imponierenden Auswärtsserie. Die Gladbacher sind ja so ein bisschen sauer, weil sie sagen, was wäre drin gewesen, wenn wir gegen Augsburg oder Mainz nur ein Heimspiel gewonnen hätten. Mhm. Ich sage, mit der Auswärtsserie, das ist auch nicht normal, 4 Auswärtssieger am Stück. Ich glaube, sie spielen jetzt nach der Winterpause gegen Leipzig. Nach der Länderspielpause. Tim Kleindienst wird dann fehlen wegen Gelb-Rot. Umstrittene gelb-rote Karte. Auf der anderen Seite muss er in der 90. noch so dahin gehen. Das ist schon eine Frage, die man stellen darf. Wenn Gladbach das gewinnt, dann ist eigentlich alles drin. Gute Saison. Und unten vielleicht letzter Satz. Dann auch Glückwunsch an Heidenheim. Sie leben noch, zumindest im Kampf um ihren Relegationsplatz.
Und das war ein gutes Spiel. Also Kiel war am Anfang deutlich besser. Mhm. Dann kalt erwischt worden und dann ging es dahin. Also ich fand, das war auf jeden Fall, hat Hoffnung gemacht, wenn man mit Heidenheim geht. Dann, Lass uns über die zweite Bundesliga reden. Wir haben die zweite Bundesliga noch und wir haben auch die Nationalmannschaft noch. Also wir haben noch einiges vor uns.
Ja. Ich würde gerne mal über den SC Paderborn sprechen.
Würde ich auch gerne. Ich würde aber auch gerne über das Derby Nürnberg gegen Fürth und Miro Klose sprechen. Also okay. Leg du mal los mit Paderborn. Ich bin sehr gespannt. Die dritte Macht im Bunde.
Ja, also punktemäßig sind die ersten 3 ja mega eng noch zusammen, also die ganzen ersten. Aber wer da sagt, der HSV und der FC seien durch, da würde ich sagen, da würde ich erstmal ins Reich der Fabeln verweisen. Paderborn finde ich insofern so spannend, weil sie seit Jahren eine ganz klare Philosophie haben. Die holen Spieler, wo andere ja auch drauf kommen könnten. Der Trainer macht die besser. Der Trainer war ja im letzten Sommer mit dieser Mallorca-Affäre, wo er ja nachher freigesprochen wurde, natürlich schon auch unter besonderer Beobachtung. Er hat im Winter in einer Pressekonferenz alles in Schutt und Asche gelegt, den Verein, die Mannschaft, wo ich gesagt habe, okay, jetzt hat er eigentlich übertrieben. Und er hat die Mannschaft trotzdem wieder hinter sich vereint. Das finde ich Wahnsinn. Also ich halte Lukas Kwasniok für den jungen Christoph Daum immer so am Rande des kompletten Durchdrehens, aber ein überragender Trainer, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wir machen das ja ganz gerne, dass wir mal auf die Spieler schauen. Manuel Riemann im Tor, in Bochum praktisch ausgemustert. Felix Götze hat zwar richtig schlecht gegen Lautern gespielt, aber ist ein überragender Abwehrspieler, für mich der Beste in der zweiten Liga. Dann haben sie hinten Koda, Hoffmeier, Obermeier, der kam, glaube ich, von Carl Zeiss Jena, Enz, Castaneda, junges Talent aus Duisburg, Zehntner, überragend, Melem, der war in Belgien, Bilbia beim HSV ausgemustert, Ansa, also jetzt sag mir bitte, ganz ehrlich, außer Felix Götze, wie viele Spieler hättest du da? Und Manuel Riemann, wie viele Spieler würdest du davon kennen?
Ja, Ansa natürlich, aber...
Ja, aber vor der Saison, wenn dir einer vorstellen würde, du musst ja auf diese Spieler auch erstmal drauf kommen, dann hast du noch den alten Michel, den du einwechselst, dann hast du Grimaldi, den du immer bringen kannst, der vorne einfach seinen Körper reinrammt. Ja, also ich finde diese Mannschaft echt krass, wie sie die Handschrift des Trainers trägt.
Ist so. Also es ist so ein Beispiel von einer Mannschaft, wo du sagst, so ja, mit einem überschaubaren Etat, trotzdem aber diese Rolle zu spielen und immer wieder, ich bin da komplett bei dir, immer wieder auch so einen Kader zusammenzustellen und dann einfach auch irgendwie, da muss das Team schon insgesamt auch um Lukas quasi auch drumherum sehr, sehr, sehr gut sein und mit ihm zusammen dann einfach die Diamanten ausgraben. Und du hast es ja gesagt, dann auch die dann wiederum besser zu machen und darauf kommt es ja an. Und dann im Gesamtgefüge eine Mannschaft zu haben, die nicht nur gut Fußball spielt, sondern dann auch in Extremsituationen trotzdem hinter dem Trainer steht. Das sind alles Attribute, wo du lange, lange suchen musst, finde ich, auch in der ersten Fußball-Bundesliga, vielleicht sogar auch in Europa. Das ist ein Können, auch mit der nötigen Motivation, da brauchst du auch natürlich auch den Charakter zu, das so hinzukriegen. Und deshalb ist es aber auch gar kein Zufall, dass Paderborn jetzt auch schon über Jahre hinweg immer wieder eine Rolle spielt für den Aufstieg. Und jetzt wäre es dann auch irgendwann an der Zeit, dass das dann auch passiert. Also es wäre ihnen rein sportlich zu wünschen.
Na gut, sie waren ja schon zweimal in der Bundesliga.
Ja, natürlich.
Also das sage ich bei allem Respekt, was da gearbeitet wird. Du hast ein total ruhiges Umfeld, du hast keine Allstars, die sich da zu Wort melden und sowas. Das ist auch angenehm zu arbeiten. Du hast eine finanziell solide Grundausstattung und du hast ein sehr, 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 sehr gutes Scouting. Gar keine Frage. Ich sage trotzdem, ich bin jetzt auch nicht traurig, wenn Paderborn nicht in die Bundesliga aufsteigt, weil es dann... Da ist man dann schon auch irgendwann an seine Grenzen gekommen. Deshalb dieses, ich würde es mal wünschen, dass sie aufsteigen. Sie waren schon zweimal oben. Ich finde das bemerkenswert, was sie in der zweiten Liga leisten.
Ich muss auch jetzt gestehen, so langsam aber sicher, man muss auch Miro Klose Respekt zollen. Also ich weiß nicht, wann der erste FC Nürnberg, ich habe jetzt in der Statistik nicht nachgeguckt, dafür bist du zuständig, das letzte Mal auf Platz 7 war in der zweiten Liga. Aber da hat man ja alle möglichen Stimmen gehört, auch alleine zur Personalie Miro Klose. Er ist auf Platz 7. Es fehlt nicht so was, fehlen 4 Punkte in Wahrheit auf Platz 3. Also, wir wollen ihn jetzt nicht hochmoderieren, das habe ich mir ja für Elbersberg aufgehoben, aber es ist schon beachtenswert, finde ich. Und auch dieses Derby, und es ist und bleibt ein Derby, war gegen zahnlose Fürther, trotzdem musst du es aber auch erstmal machen. Es ist und bleibt, wie gesagt, ein Derby. Also, ich finde, insgesamt laufen da ein paar Dinge ganz gut für Miro Klose.
Ja, vor allen Dingen, du sagst Derby gerade. Also das Derby, die Bilanz in den letzten 10, 15 Jahren ist ja eine Bilanz des Grauens für den Club gegen Greuther Fürth. Die haben ja Klatschen bekommen. Und ich habe jetzt die Zahl gehört, es ist das erste Mal, glaube ich, seit 1978 oder 79, dass der Club überhaupt 2 Derbys in einer Saison gewonnen hat. Klar, die haben auch jahrelang gar nicht in denselben Klassen gespielt. Aber das ist ja schon historisch mit einem Torverhältnis von 7-0. Und wenn du das Spiel gestern gesehen hast, Fürth war zwischendurch sogar eigentlich ganz gar nicht so schlecht im Spiel drin, mit welcher Selbstverständlichkeit der Club das dann zu Ende gespielt hat. Und rund um den ersten FC Nürnberg, das ist ja eigentlich auch, also nach einem Unentschieden, sagen wir mal zu Hause gegen Ulm, fällt dir das komplette Frankenland in tiefste Depression. Zumindest der Teil, der es mit dem Club hält. Viele fahren ja auch zu den Bayern runter, was ich echt schade finde. Und Fürther gibt es natürlich auch ein paar, aber deutlich weniger. Wenn du aber jetzt so eine Serie hinlegst, dann fangen natürlich schon wieder alle an zu träumen. Die fahren jetzt nach der Winterländerspielpause nach Regensburg. Mhm. Wenn sie das Spiel gewinnen sollten, was ja nicht unmöglich ist,
dann
spielen sie zu Hause gegen den HSV. Und dann ist immer die Frage, was macht das mit dieser Mannschaft? Sie haben ja immer so Serien, auch wie in der Hinrunde, wenn sie praktisch so ein Stück weit von hinten kommen. Und dann hast du irgendwann den positiven Druck, du hast gerade gesagt, dann steht irgendwann Platz 3, kannst du nicht nur noch mit dem Fernglas sehen. Dann ist die Frage, was macht das nervlich auch mit dir, mit dieser Mannschaft? Aber Chapeau von Miro Klose, ich finde, er hat eine spielfreudige Mannschaft geformt. Er selber ist auch deutlich lockerer und entspannter. Eine richtig gute Entwicklung, die ich ihm so auf gar keinen Fall zugetraut hätte.
Ja, das müssen wir wirklich mal so konstatieren. Was ich der Hertha niemals zugetraut hätte, wäre der Befreiungsschlag gegen Braunschweig. Da war ich safe nicht dabei. Das wäre für mich eigentlich ein typisches Unentschieden-Spiel gewesen. Aber was ist da passiert? Greift jetzt endlich der Leitl-Effekt?
Sie haben ja in den vergangenen Wochen unfassbare Fehler gemacht, beziehungsweise Torchancen, Slapstick-Nummern wie gegen Schalke nicht genutzt. Es gab sehr, sehr viele Häme. Das hast du ja gestern noch beim Interview von Toni Leistner gesehen, der sich da Max Kruse mal vorgenommen hat. Auf der anderen Seite, ich bin jetzt kein Max-Kruse-Fan, aber wenn man so eine desolate Saison wie Hertha spielt, dann muss man damit auch leben. Ich finde, sie haben gestern einfach mal gezeigt, welches Potenzial in dieser Mannschaft drin steckt. Mhm. Sie haben vor allen Dingen ihre Chancen genutzt, gegen aber auch eine Mannschaft aus Braunschweig, die wahrscheinlich fast den Saison-Tiefpunkt erlebt hat. Das ist ja immer wieder beeindruckend, wie Scherning die Mannschaft ranführt. Ich weiß gar nicht, ob sie viel besser ist, aber gestern wurden sie vorgeführt, auch mit eigenen Fehlern. Das ist natürlich eine Vorentscheidung im Abstiegskampf. Im Moment sieht es fast so ein bisschen aus, als wenn es zwischen Ulm und Braunschweig um den Relegationsplatz geht. Kurzes Wort noch zu Ulm. Dass man da den Trainer Thomas Wörle entlässt, nachdem er so viel für den Verein geschafft hat. Und die Mannschaft ist ja auch durchaus für Zweitliga-Verhältnisse unerfahren und limitiert. Das finde ich zumindest schon nachdenkenswert, ne? Weil da hätte ich einfach gesagt, okay, da versuchen wir in der dritten Liga dann einen Neuanfang, wenn es dazu kommen sollte.
Gibt es noch ein Spiel, wo du sagst, da müssen wir unbedingt drauf eingehen in der zweiten Liga?
Nee, ich glaube, dass so die Dinge am Wochenende so ein bisschen, ja, wie kann man das sagen? Der FC hat wieder mal ein Heimspiel gewonnen. Ich will jetzt gar nicht so viel über die Spielart reden. Mal wieder ein knapper Heimsieg gegen einen dezimierten Gegner. Über Lautern hatten wir schon gesprochen. Gute Besserung an Keeper Kral, der sich am Knie schwer verletzt hat. War für mich auch, und da möchte ich nur eins zu sagen, ich finde, dass der Schiedsrichter in diesem Jahr, ich habe ihn ein paar Mal gesehen, häufig eine gute Leistung geboten hat. Ich fand Haselberger in Paderborn nicht gut. Ich fand, dass es viel zu lange gedauert hat, auch mit den VAR-Eingriffen. Also über 4 Minuten permanent, weiß ich nicht. Für mich war es von Paderborner Seite eigentlich vor dem 4-3 und 5-3 eher Foulspieler an den Lauterer Spielern. Lautern tolle Moral, also die schreibe ich auch noch nicht oben ab. Der HSV, das war ein Statement-Sieg. Das war über 96 Minuten einfach eine ganz, ganz, ganz konzentrierte Leistung ohne diese Abschalter. Und da habe ich mich sehr gefreut, dass Glatzel wieder zurück ist nach einem halben Jahr Ausfallzeit. Magdeburg habe ich damit abgehandelt. Die haben zu viele Fehler gemacht. Den haben wir vorhin noch. Elversberg ist jetzt für mich raus aus dem Aufstiegsrennen, weil sie gegen die Aufsteiger auch keine Punkte holen. Spielen dennoch eine bombastische Saison. Hannover dreht das Ding in Schalke, ist komischerweise wieder da. Nach der Saison von Hannover, sie haben jetzt auch jemanden gefunden, der den Lizenzantrag unterschreiben kann. Also es ist schon irre, dass Hannover, denkst du eigentlich seit Wochen, die sind doch eigentlich weg. Und dann sind die jetzt noch 5 Punkte hinter dem FC und 6 hinter dem HSV. Also die zweite Liga ist irre.
Die ist in der Tat irre, aber es ist auch wirklich teilweise harte und schwere Kost, was du dir da angucken musst. Das ist wirklich brutal. Das ist wirklich brutal. Und wenn du dann mal in Müngersdorf bist im Stadion und guckst dir an, dann kann man eigentlich nur sagen, Shoutout an alle Fans, die da wirklich ihre Frau und ihren Mann stehen und dann auch wirklich sich Spiele reinziehen müssen. Da brauchst du aber sehr viel Glühwein. Aber gut, vielleicht ändert sich das ja.
Zwei Dinge hätte ich noch, weil du sagst, auf welche Spiele wir drauf gucken können. Also erstens mal, die Jubelarie von Real Madrid nach dem Spiel bei Atletico, also nach diesem Elfmeterschießen und dem wieder mal glücklichen Weiterkommen gegen den Stadtrivalen, sich dann so provozierend vor den Heimfans da aufzubauen, das ist eines königlichen Clubs der man ja sehr gerne sein möchte, nicht angemessen. Das fand ich richtig scheiße. Und was mich auch total genervt hat, gestern das Ding in Bochum gegen die Eintracht mit diesem Banner. Es gab das jetzt zum dritten Mal, das Problem. Ich glaube, da muss man auch nochmal nachschärfen im Ruhrstadion. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, es war im Vorhinein bekannt, es darf dort nichts aufgehangen werden. Und dann gibt es 50 Minuten, gibt es Diskussionen. Und dann werden die Dinge abgehangen, damit überhaupt ein Fußballspiel stattfinden kann. Und dann verlassen die Ultras beleidigt den Block und die Ultras von Bochum schweigen. Dieter Hecking hat gesagt, sie sind gut vernetzt. Aber da muss ich ehrlich sagen, ihr sagt doch immer, dass ihr die einzig wahren Fußballfans seid. Und dann stellt man sich über das Spiel, ne, wenn das Banner nicht abgehangen wird, dann wird hier nicht gespielt. Also Leute, ganz ehrlich, ich finde, das ist, ich weiß nicht, wie du das findest, dann gehen wir raus, wenn wir unser Banner nicht dahin hängen. Das ist ein Fluchtweg für Menschen, wenn was passiert. Das kann doch wohl nicht wahr sein.
Also ich finde, das nimmt auch inzwischen langsam Form an, wo ich mir wirklich denke, so ja, man kann ja Superfan sein, man kann ja Super-Ultra sein, aber ich bin da komplett bei dir, wenn es dann um die Sicherheit geht. Ich glaube, da gibt es überhaupt gar keine weiteren Fragen. Wenn man da nicht zur Besinnung kommt, dann muss man wirklich mehrere Pfeile im Kopf haben. Und ich finde es bitter. Also ich finde es tatsächlich bitter. Und es ist ja augenscheinlich so, dass jeder Verantwortliche auch Kontakt zu den Ultras hat und umgekehrt. Und das zelebriert man an der einen oder anderen Stelle ja auch und schmückt sich damit. Aber da muss man es halt auch an entscheidender Stelle auch mal nutzen und Vernunft walten lassen. Also es deckt sich ja so ein bisschen einfach auf mit meinem Entree heute in diesem Podcast, dass ich denke, vielleicht einfach mal wieder den Kopf einschalten, vielleicht auch mal wieder ein bisschen runterdimmen. Die Welt da draußen ist teilweise scheiße genug. Wenn mit Scheiße jetzt auch noch in den Fußballstadien weiter mehr und mehr passiert, Was ist das für ein Zeichen? Also vielleicht nochmal ganz kurz drüber nachdenken. Ich finde aber ein starkes Zeichen, was Julian Nagelsmann abgesendet hat. Da habe ich sehr, sehr viel Freude dabei gehabt. Ich gebe jetzt an dieser Stelle zu, ich bin Goretzka-Fan. Der mag nicht immer einfach sein wahrscheinlich und der mag auch seine Zeiten gehabt haben. Aber er macht eben auch Goretzka-Dinge und er wird jetzt belohnt dafür. Und da bin ich sehr gespannt, wie du das siehst und überhaupt generell jetzt den Kader der Fußballnationalmannschaft einordnest.
Ja, ich finde es erstmal gut, dass Leistung belohnt wird, dass Amiri dabei ist zum Beispiel, finde ich top. Wir haben mit Johnny Burkhardt ein Riesentalent. Ich hoffe, dass der endlich mal von seinem Körper nicht im Stich gelassen wird, sondern dass er endlich auch mal verletzungsfrei bleibt. Zweiten echten Mittelstürmer neben Kleindienst. Man muss sagen, auch durch Verletzungen. Niklas Füllkrug ist im Moment so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, der uns ja alleine als Mittelstürmer so ein bisschen getragen hat, eigentlich so durch die letzten Turniere. Ich bin gespannt, wen er als Nummer 1 aufstellt. Ich glaube, er wird sich für Niebel entscheiden. Ich habe einfach das Gefühl, Baumann hat am Wochenende einen katastrophalen Fehler gemacht, davor ganz gut gehalten. Aber Niebel gestern, ich finde auch das 2-1 von Leverkusen wieder nicht unhaltbar. Also ich finde, er hat an Ausstrahlung gewonnen, aber dass alle Niebel so in den Himmel loben, das sehe ich noch nicht so, muss ich ehrlich sagen. Und zu Leon Goretzka, ich bleibe bei meiner Meinung, er ist nicht der Weltklasse-Spieler, für den ihn manche schon gehalten haben. Lothar Matthäus hat irgendwann mal gesagt, er ist keiner, der die Top 5 in Europa verstärkt. Im Moment spielt er bei einem Top 5-Club in Europa, bei den Bayern. Und er spielt da. Also ich habe am Anfang gedacht, ey, wenn du in die Nationalmannschaft zurück willst, dann musst du halt einfach spielen und dann musst du auch weggehen von den Bayern. Warum bleibt der da? Klar, München ist eine schöne Stadt, ein gutes Gehalt, aber er hat auch die Chancen, die kamen, genutzt und das nötigt mir dann schon Respekt ab. Finde jetzt nicht, dass er herausragend permanent spielt, aber er spielt auf positive Art und Weise sehr solide bis gut und deshalb ist es auch verdient, dass er zurückkommt. Und wer spricht noch von Palinha? Ich glaube, dass der am Ende der Saison mit großem Wertverlust verkauft wird. Ja, und das zeigt sich dann schon, wenn du dran bleibst und dich in der Kabine sauber verhältst, und das scheint er ja gemacht zu haben, obwohl ich in der Vergangenheit seine ich will vorangehen und so ein bisschen mich zu allem kritisch äußern, das habe ich auch teilweise kritisch gesehen, aber da muss man ihn mal ausdrücklich für loben. Das ist ein starkes Comeback.
Das ist es in der Tat. Wie siehst du die Nominierung erneut von Undav? Das hat mich in der Tat ein bisschen gewundert. Ja. Also wenn man jetzt so ein bisschen davon ausgeht, dass die Überraschungen deshalb zustande kommen, weil Spieler ihre Leistungen bringen und das Hauptkriterium ist und da auch die ein oder andere Überraschung stattfinden kann innerhalb des Kosmos Julian Nagelsmann. Aber da passt die Personalie Dennis Undav momentan mit Verlaub nicht richtig hin.
ja, da ist ja auch immer die Frage, wie gehst du mit dem Spieler um? Ich finde es ja grundsätzlich gut, wenn ein Nationaltrainer sagt, das sind meine Auserwählten und der kann auch mal eine Schwächephase, gerade als Stürmer im Verein haben. Und ich baue den auf und halte zu dem. Das finde ich auch richtig. Aber es gibt so ein paar Spieler, ich glaube, bei Chris Führich ist es eher eine Sache des Selbstvertrauens in Stuttgart. Stuttgart spielt keine gute Saison, obwohl da immer noch was drin ist mit Pokalsieg und international. Und Dennis Undaff, da ist jetzt so ein bisschen die Frage, ist der mit oben geschwommen auf der Welle, als alles gelaufen ist? Sowohl in der Mannschaft, als auch in der Nationalmannschaft, also in der Vereins-, als auch in der Nationalmannschaft. Da sagen ja alle, es ist ein super Junge in der Kabine, der ist witzig und sowas. Jetzt hörst du ja teilweise so andere Dinge, dass in Stuttgart geht es darum, wer fährt das dickere Auto, wer hat den längeren Vertrag, wer hat mehr Kohle. Weiß ich nicht, ich bin nicht in der Kabine. Aber ich sehe von Undaff im Moment sehr, sehr wenig. Er war ja auch jemand, der sich immer gestellt hat oder auch geäußert in guten Zeiten. Jetzt wäre es auch wichtig, dass er mal ein Signal setzt, sowohl verbal beziehungsweise spielerisch, denn da kommt im Moment sehr, sehr wenig. Das ist so eine richtige Krise, die er im Moment hat in seiner Aufsteigersaison und mal gespannt, wie er daraus zurückkommt.
Dann haben wir eine Personalie, die mich natürlich besonders freut, aber die jetzt einfach auch mit Köln wirklich nichts mehr zu tun hat. Jan-Aurel Bissek ist das erste Mal im Kader der Fußballnationalmannschaft in Italien einfach gesetzt. Und wenn man sich diesen Weg anguckt, beim ersten FC Köln, einer der, ich glaube, der jüngste Jungspieler, der mit der jüngste auf jeden Fall, der bei den Profis gespielt hat, war dann aber auch irgendwie nie geliebtes Kind. Und dann ging die wilde Fahrt los. Und in Italien ist er einfach seit 2 Jahren irgendwie komplett gesetzt. Und jetzt erst, muss man sagen, spielt er eine Rolle für die Nationalmannschaft. Wie siehst du es?
Ja, ich finde es ein super Weg. Du kannst nicht bei allen Talenten erkennen, was dabei rauskommt, aber Bissek war eigentlich immer schon einer, den alle gesagt haben, das ist einer, und dann geht der über einen Umweg und spielt bei einem europäischen Topclub. Absoluter Stamm, Inter ist wieder Tabellenführer, Riesenentwicklung, freut mich total für den Jungen, und ja, als Fan des 1. FC Köln würde ich mir in den Allerwertesten beißen, wer da mal wieder durchgerutscht ist. Das ist ja leider über Generationen übergreifend, und nochmal, du kannst nicht bei jedem erkennen, was los ist, aber sie haben auch den einen oder anderen verloren. Da hätte selbst einer mit Krückstock erkannt.
Gibt es etwas, was du uns noch mitteilen möchtest, wenn es um den Kader der Nationalmannschaft geht?
Ob ich jemanden vermisse?
Ob du jemanden vermisst oder wo du sagst, so, oh, das hat mich jetzt auch zusätzlich nochmal überrascht.
Nö, also ich bin mit dem Kader von Julian Nagelsmann fein.
Dann würde ich sagen...
Ich würde gerne noch eins zum Abschluss feiern, wenn das geht.
Ja.
Newcastle United. Gestern Liga Cup gegen Liverpool gewonnen.
Richtig, das in der Tat. Da glühte mein Handy.
Ja, weil ich finde es einfach nur total geil. Ich weiß nicht, ob du viele Premier League-Spiele oder Champions League-Spiele von Newcastle mal geguckt hast. Das sind also in England eigentlich fast die verrücktesten Fans. Ich finde das mit dem saudischen Eigner, das gefällt mir auch nicht, überhaupt nicht. Aber ich glaube, in England ist das eh nochmal anders, wer da alles einsteigt in der Premier League. Für die Fans in einer Region im Nordosten Englands, die es sicherlich auch nicht immer so einfach haben, die sind so fußballverrückt. Ich habe mal irgendwie eine Champions League-Saison mit Sir Bobby Robson im St. James's Park damals für Premiere so ein bisschen begleiten dürfen. Es ist einfach, also als Kommentator, es ist einfach irre. Und die gewinnen seit 55 den ersten nationalen Pokal. Sie haben 69 noch den Messepokal gewonnen. Da ist ja immer noch die Frage, ist das der offizielle UEFA-Cup-Vorläufer oder nicht? Es ging damals darum, es durften noch Messestädte teilnehmen. Also Birmingham hat dann mit Spielern aus 3 Vereinen, Aston Villa, Birmingham und West Brom gespielt. Und deshalb tut die UEFA sich, glaube ich, schwer, es als offiziellen Titel anzuerkennen. Das nur als Fun Fact by Side. Aber trotzdem, es ist lang genug her. Und wenn du die Bilder gestern aus Newcastle gesehen hast, ey, das ist eine Kraft des Fußballs, die ist einfach nur geil, dass so ein Verein dann was zu gewinnt. Herzlichen Glückwunsch an die Magpies.
Bist du offen, ganz am Ende, für ein bisschen Fußballromantik?
Ich wollte noch sagen, Doris Fitschen ist verstorben. Das wollte ich auch noch sagen, mehrmalige Europameisterin, Olympia-Bronze gewonnen, eine Vorreiterin und eine Kämpferin für den Frauenfußball. Ich finde, die das immer sehr, sehr gut gemacht hat. Ganz tolle Persönlichkeit, im Alter von 56 viel zu früh verstorben. Das wollte ich zumindest heute auch noch in diesem Podcast anmerken und ihr gedenken.
Wichtiger Punkt, ganz traurig, möchte ich aber dennoch nicht schließen, vielleicht heute. Vielleicht dann eher mit etwas, was wir gerade eben schon besprochen haben, in Ansätzen, um trotzdem gibt es da auch ein bisschen was Schönes am Ende. Wenn ich daran denke, dass ich zu meiner Zeit in Portugal zwischenzeitlich fast mit dem Fußballspielen aufgehört hätte, um Medizin zu studieren, bin ich jetzt extrem froh darüber, wie alles gelaufen ist und dass ich meinen Traum doch nie aufgegeben habe.
Puh. Ich hab's irgendwo mal gelesen, aber mir fällt's nicht ein. Ich dachte erst bei Portugal an Beste, aber der hat, ich hab's irgendwo, löse es auf.
Es ist Jan Aurel Bissig.
Ah, okay. Ja. Nee, hätte ich jetzt, wäre ich auch nicht drauf gekommen. Das ist aber geil, ne?
Ja.
Brutal, ich habe auch immer, weißt du, ich habe immer davon geträumt, mit dem schönen Mike ein Steak zu essen. Er erzählt mir von alkoholischen Eskapaden und einen Podcast zu machen.
Ja. Ich habe immer davon geträumt.
Ich hab dich eingekreist. In einem Neptunbad damals, als du diese 60 Kilo gestemmt hast.
Ja.
Also aus dem Sitz.
Ja.
Da habe ich gedacht, ist er das?
Ja.
Dann habe ich mich getraut, dich anzuschreiben. Und jetzt sind wir einer der Top 8000 Podcasts auf der Fußballwelt. Das ist einfach ein Traum.
Ich bin euch sehr froh, dass du mir dann einfach einen Brief geschickt hast. Willst du mit mir gehen? Ja, nein, kreuze an.
Vielleicht dann, vielleicht. Lieber noch da. Vielleicht war schon wichtig. Wenn das wenigstens da stand, dann hat das Herz einen kleinen Wumper gemacht, weil man gedacht hat, okay, es ist ja noch was drin.
Das stimmt und es roch meistens nach einem sehr, sehr, sehr blumigen Parfum.
Genau. Nein war schlimm.
Nein war ganz schlimm. Hast du ein Nein bekommen?
Ich habe auch mal ein Nein bekommen, ja.
Ja, ich auch. Das war kurz vorm Werkunterricht, also kurz vor Werken. Da musste ich einen Handschmeichler machen. Und das war bitter. Das war bitter. Da habe ich dann plötzlich diesen Zettel zugeschoben bekommen.
Ja.
In Werken war ich richtig gut. Und in Handschmeichlern kenne ich mich aus eigentlich. Das war eigentlich ein Selbstgänger. Damals schon. Und
dann kam das Nein.
Dann kam das Nein. Und es war wirklich mit so einem blumigen Parfum eingesprüht, dieser Brief. Der Duft klebte. Es war Anaïs, liebe Freunde dort draußen. Vielleicht gibt es diesen Duft noch.
Aber wie war der Vorname des Mädels?
Melanie. Ja.
Melanie, solltest du jetzt irgendwo uns hören und vielleicht Melanie gedacht haben, dass der Mike doch der Richtige gewesen wäre und du den schönen Mike noch vor dir hast. Er ist immer noch genauso schön. Die Stimme ist noch sexier geworden. Und trau dich, schreib uns, wenn du die Melanie bist. Und ich kann dir zwar keine großen Hoffnungen machen, aber ich glaube, es wäre schön, wenn ihr euch aussprechen würdet.
Melanie Beutel aus der 7C, glaube ich. Bitte melde dich. Du brauchst dafür noch nicht mal eins.